ich bin immer dafür, empathisch daherzugehen, ohne irgendein Mitleid, weil das ist auch noch so ein Punkt. Es wird so oft so, ach Gott, ihr Armen und euer Leben ist ja jetzt vorbei und um Himmels Willen und ach, herrje. Also kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Ich bin nicht zu bemitleiden, mein Kind ist nicht zu bemitleiden. Wir sind hier, wir haben ein gutes Leben, wir sind glückliche Menschen, wir sind glückliche, haben eine gute Zeit miteinander, wir haben Hochs, wir haben Tiefs, genau wie bei allen anderen auch.
Herzlich willkommen bei Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez Sanchez, Chefredakteurin und Co-Gründerin des Online-Magazins Personality Mag, Yoga-Lehrerin, Texterin und psychodynamischer Coach. Zusammen mit meiner Freundin Sabine Köhnlein habe ich Personality Mag gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Coaching, Self-Care und Wellbeing. Hier im Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten und ExpertInnen zum Gespräch. Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf und ihre Passion verraten und die mich mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Warum? Weil wir fest daran glauben, dass man aus den Geschichten anderer Menschen viel lernen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Für mich eine sehr besondere Folge und ein besonderer Gast. Heute im Interview die wunderbare Nina Gutermuth. Nina ist selbstständig im Bereich Ayurveda und Frauengesundheit. Sie ist Yogalehrerin, sie ist ayurvedische Postpartum-Doula. Sie ist Wegbegleiterin für Frauen und Mütter und hilft ihnen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Nina ist Mutter einer Tochter, die mit Behinderung lebt. Und sie hat auf Instagram eine Geschichte geteilt, wo ihr jemand ungebeten Fragen gestellt hat über den Kopf ihrer Tochter hinweg. Und daraufhin habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen und habe sie in den Podcast eingeladen, weil ich finde, dass wir mehr darüber sprechen müssen, wie es Frauen, Menschen geht, die andere Menschen pflegen, die mit Kindern, die eine Behinderung haben, leben, wie sich der Alltag von unserem Alltag unterscheidet und was wir auch als Gesellschaft dafür tun können, damit auch Frauen wie Nina ein bisschen mehr Wellbeing und Entspannungsmomente erleben. Aber natürlich kann das nur jemand erzählen, der selbst in so einer Situation ist, denn ich glaube, man kann das ganz, ganz schwer nachfühlen und nachempfinden. Man kann versuchen, sich in sie einzufinden, das habe ich in dem Gespräch versucht, aber dennoch ist ihre Stimme besonders wichtig. Wir sprechen in dieser Folge über ihren Alltag mit ihrer Tochter, über Geduld, über Langsamkeit und über Erwartungen. Sie erklärt uns, was anders ist und was wir vielleicht auch als Eltern mit Kindern, die keine Behinderung haben, erst einmal verstehen und lernen müssen. Wir sprechen darüber, was sie sich im Umgang wünscht und wie man Fragen stellt oder auch wahres Interesse, Interesse von Herzen aus zeigt. Wir sprechen über Integration, die für unsere Gesellschaft so wichtig ist. Wir sprechen über Nina als Mutter und was sie nur für sich selbst tut, woraus sie Kraft zieht, diese kleinen magischen Momente, wenn der Himmel aufgeht, wie sie so schön beschreibt. Wir sprechen über die Rolle von Wellbeing und Auszeiten in ihrem Leben. Und wir sprechen über Selbstwirksamkeit, wie sie zu ihrer Berufung gemacht hat. Und ihr werdet sicherlich nach dem Gespräch dasselbe denken, es passt so wunderbar, weil Nina ist sehr selbstwirksam und sie hat eine ganz wunderbare, wie ich finde, feine Kraft und Stärke, die von ihr ausgeht, wie sie für sich und für das Leben ihrer Tochter einsteht und wie sie das auf eine ganz achtsame Art und Weise und dennoch kraftvoll ausdrückt. Und das ist einfach ganz wunderbar. Und deshalb glaube ich, dass dieses Gespräch eine große Inspiration für uns alle ist. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der wunderbaren Nina Gutermuth. Nina, wie bist du heute Morgen aufgestanden?
Mit wenig Schlaf. Wenig erholt.
Aber ich was bin ja eigentlich gar nicht so lustig ist. Ne?
Nein, nicht lustig, aber ich bin aufgestanden. Nee. Und wenn ich, eigentlich ist es so, ich mache die Augen auf und es ist direkt, okay, lass uns loslegen.
Los geht's.
Ja, das ist eigentlich so gut bei mir, trotz wenig Schlaf. Ja. Warum hast du heute Nacht nicht so gut durchgeschlafen, wenn du es erzählen magst?
Ja, weil meine Kleine ist krank und dementsprechend waren wir gefühlt 300 Mal wach heute Nacht. Was aber nicht nur damit zu tun hat, dass sie gerade krank ist, sondern das sind eigentlich bei uns die Nächte. Also die sind einfach katastrophal, muss man so sagen.
Ja. Und damit steigen wir auch schon ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern damit steigen wir auch schon das Thema ein, weil deshalb bist du ja heute auch hier, weil du bist Mama einer Tochter mit Behinderung und hast dir das Thema Mütterselbstbestimmung, Mütterselfcare in Verbindung mit Ayurveda ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Und ich würde gerne über beide Themen, weil ich das beides ganz, ganz spannend finde, so ein bisschen mit dir sprechen. Und was ja vor allem so toll ist an dir, finde ich, so sind wir auch das erste Mal ja in Berührung gekommen, ist, dass du so offen über wichtige Themen sprichst, also nicht nur über das Thema deiner Tochter, sondern auch über Frauenthemen. Du hast mal fürs Magazin einen ganz tollen Artikel darüber geschrieben, warum Coaching eigentlich so teuer sein muss. Und so sind wir das erste Mal eigentlich auch ins Gespräch gekommen. So dass die HörerInnen auch wissen, also wir kennen uns schon, ohne alles voneinander zu wissen, kennen wir uns schon ein bisschen. Und zuletzt hast du eine Geschichte geteilt, die dich so ein bisschen selbst überrascht, überrannt und aus dem Lot gebracht hat, weil da jemand ganz speziell auf dich und auch auf deine Tochter reagiert hat. Bevor wir darüber sprechen, erzähl uns doch vielleicht mal, wie alt ist die Tochter, was für eine Behinderung, wie sieht euer Leben so aus, wenn du magst?
Ja, ja, klar, gerne. Genau, also meine Tochter ist 5 mittlerweile, jetzt gerade geworden und sie lebt mit Behinderung. Vorgeschichte ist so ein bisschen, dass sie zu früh geboren wurde, also sie kam 11 Wochen zu früh auf die Welt und mit dieser Frühgeburt einhergehend gab es eben ein paar Komplikationen, was jetzt bei uns eben sich in Hirnblutungen dargestellt hat. Und ja, jetzt lebt sie mit Behinderung, die sich auswirkt eigentlich auf alles, also speziell auf die Motorik. Sie kann zum Beispiel jetzt nicht krabbeln, laufen, frei sitzen oder sprechen, also dass man einfach mal sich das so ein bisschen auch vorstellen kann, weil Behinderung ist ja einfach ja so riesengroß, das kann ja alles sein. Genau. Und ja, dadurch ist es eben so, dass sie im Alltag für wirklich alles Hilfe und Unterstützung benötigt. Ja, durch mich jetzt, sage ich jetzt mal in dem Fall. Genau, und das ist natürlich im Alltag schon sehr herausfordernd, so dieses normale Standardleben, was wir so kennen, ist dann doch ein anderes. Ja.
Genau, und das, ich glaube, das ist ja auch nochmal wichtig zu verstehen, weil sich ja Menschen, die mit Kindern ohne Behinderung leben, was wir ja auch schon als anstrengend empfinden, das ja, muss man ja ganz klar so sagen, man kann sich das ja im Detail gar nicht so vorstellen. Also man hat vielleicht das im Bekanntenkreis. Aber was würdest du sagen, wo liegen vor allem die Herausforderungen? Ist es dieses, dass eigentlich Dinge noch länger dauern als eh schon mit Kindern? Ist es das, man ist immer wieder damit konfrontiert oder auch die Außenwelt konfrontiert einen damit? Was würdest du sagen, ist so das, was eigentlich die größte Herausforderung ist daran?
Die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass so dieser Standardalltag in unserer Gesellschaft halt überhaupt gar nicht auf Behinderung, naja, ausgelegt möchte ich jetzt nicht sagen, aber dass man da ständig an Grenzen einfach stößt. Also seien das jetzt, sind es Barrieren, wenn man zum Beispiel im Rollstuhl unterwegs sind, ja, also so eine Barrierefreiheit. Aber eigentlich fängt es noch viel weiter vorne an, nämlich dass Behinderung immer noch irgendwie als was angesehen wird, was eben nicht normal ist, wovor wir vielleicht Angst haben, Berührungsängste, Vorurteile. Und damit sind wir halt ständig konfrontiert. Und was so im Alltag an sich die Thematik ist, dass ja wirklich, also du hast es gerade schon gesagt, ein Alltag mit Kind ist einfach anstrengend. Müssen wir gar nicht drum herumreden und stressig. Und alles dauert gefühlt ewig lang. Und jetzt darf man sich hier nochmal vorstellen, meine Tochter kann nicht alleine sich mal anziehen für die Kita zum Beispiel, was ja bei den Kids an sich vielleicht schon schwierig ist und lange dauert, wo man morgens schon da steht, so, oh komm, mach mal hin, wir müssen los. Und bei uns ist ja, es erfolgt ja alles durch uns als Eltern in diesem Moment. Sprich, da ist ja eigentlich nie ein freier Raum, in dem es nichts gibt. Ja, also das ist ja so wirklich 24 Stunden nonstop da zu sein und Bedürfnisse zu erfüllen und dabei so die eigenen Bedürfnisse noch zu beachten, das ist echt, ja, das ist einfach ein Riesenthema. Kann man sich so gar nicht vorstellen, konnte ich vorher auch nicht. Ich war auch eine von den Müttern, die immer dachte, na ja, da hast du halt ein Kind und da läuft doch das einfach alles so weiter wie vorher. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Das ist eben genau ganz, ganz anders mit Kind und mit behindertem Kind nochmal eine andere Sache.
Was ich mir auch schwierig vorstelle, ist dieses, also man geht ja mit den Kindern auch durch solche Phasen durch, also dieses, ne, jetzt können sie sich noch nicht anziehen, dann lernen sie es aber irgendwann, jetzt geht das noch nicht, dann kommt es irgendwann und damit erfährt man ja selber als Mutter auch immer wieder so ein Stück, okay, da ist eins, was das Kind selber macht, das heißt, da wird so ein Platz frei. Ist das so, dass es das nicht geben wird, also weißt du das, oder ist es so, die Entwicklung ist einfach viel langsamer, die Zeitspanne ist viel größer. Wie ist das?
Also ohne jetzt sagen zu wollen, dass es das niemals geben wird, weil das wäre, würde ich zu sehr begrenzen natürlich auch in dem, was möglich ist. Ich bin immer so, dass ich sage, es ist vieles möglich, alles mit Sicherheit nicht. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass diese kleinen Fenster oder Räume, die dann entstehen könnten, bei uns sehr gering bleiben werden. Also es ist schon so, dass meine Tochter wahrscheinlich einfach für ihr Leben lang Unterstützung braucht. Ob das jetzt natürlich durch mich erfolgt als Mutter oder dann später in anderen Schritten, muss man ja auch abwarten. Aber diese Räume gibt es, und da warte ich seit 5 Jahren drauf, sehr wenig. Natürlich gibt's bei uns, öffnet sich auch immer mal wieder was und es verändert sich was, ne? Also die Entwicklung ist ja da, aber es ist überhaupt keine diese klassische Entwicklung. Ich weiß noch, am Anfang hatte ich so ein Buch, da konnte man dann nachlesen, in welcher Woche was passiert. Das habe ich nach 4 Wochen schon weggeschmissen, weil ich dachte, okay, es bringt mir halt gar nichts, ne? Ja. Genau, ja. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, guck mal, jetzt ist sie ja 5. Und normalerweise würde ich sagen, okay, ein Kind mit 5 schläft halt auch mal übers Wochenende bei der Oma zum Beispiel. Sowas gibt's halt überhaupt gar nicht bei uns, ne? Oder sie ist mal einen halben Tag bei einer Freundin zu einer Spieleverabredung oder sowas. Und das gibt's halt einfach so nicht. Ja. Ja.
Genau. Was hat das, ich versuche gerade, mich so in diese Situation so reinzudenken oder reinzuversetzen. Und ich bin zum Beispiel jemand, so von Natur aus auch, wo alles generell immer schnell geht und ich auch selber so generell an Geduld und solchen Sachen arbeiten muss. Und ich frage mich, ob du auch so bist, weil du ja trotz dessen wahnsinnig viel andere Sachen auch noch machst. Da sprechen wir noch drüber. Also ob das auch was war, wo du dran arbeiten musstest. Und viel mehr aber noch, also was hat das mit dir gemacht, als du das, weil ich glaube, am Anfang realisiert man das ja noch gar nicht. Jetzt sind es 5 Jahre. Was hat das mit dir gemacht?
Gute Frage. Also das stimmt, am Anfang realisiert man das noch nicht und man kann es vor allen Dingen auch nicht so greifen, weil alles offen ist. Also das dir da wirklich einmal vorstellen, du kommst nach einer ewig langen Zeit aus dem Krankenhaus raus, in einen vollkommen leeren Raum sozusagen, also es gibt überhaupt keine Prognosen, also gar nichts, du bekommst, also wir haben gar nichts an die Hand bekommen, das war so, alles kann, nichts muss, oder wie sich dieser Spruch nennt. Ja. Also erstmal, da war das für mich super schwer, da mich auch drauf einzulassen und nicht ständig das Gefühl zu haben, ich muss jetzt irgendwas vorantreiben, ja, also ich muss jetzt irgendwas versuchen zu lenken. Das hat mich unglaublich auf die Probe gestellt in meiner Geduld, wie du auch sagst, Geduld ist so ein Thema. Und was es mich aber dahingehend verändert hat, ist, dass ich quasi gezwungen bin, noch mehr ins Vertrauen zu gehen, dass alles schon irgendwie werden wird, aber ich weiß halt nicht wie. Ich meine, im Endeffekt wissen wir das sowieso alle nie von unserem Leben, ja. Das wusste ich auch schon vor der Geburt meiner Tochter, aber ja, es ist schon eigentlich ein tägliches, ich vertraue darauf, dass wir schon unseren Weg gehen. Ja, also es ist, das hat mich dahingehend verändert, dass das noch tiefer wurde tatsächlich, dieses irgendwie dieses Urvertrauen zu haben. Man könnte ja auch sagen, wow, das habe ich gänzlich verloren durch diese Erfahrung, aber das ist nicht so, es wurde eher gestärkt. Ja, und Geduld ist definitiv auch ein Thema. Und sich auch, ich darf mich wirklich immer darin üben, jeden Tag neu zu starten.
Ach, Beginners Mind, alles fängt wieder, ja.
Also jeden Tag neu zu starten. Ja. Und die Planbarkeit ist auch nochmal komplett weggefallen. Das ist was, wo ich immer noch wirklich jeden Tag auch Probleme mit habe, wenn dann irgendwas anderes kommt. Und was ich vorher so als Nicht-Mama für mich alles planen konnte. Und ich habe schon immer viel gemacht und habe das auch geliebt. Und das ist halt einfach jetzt schwieriger, weil es nicht mehr nur um mich geht. Ja, aber das kennen alle Mamas, die Kinder haben. Ja.
Jetzt gibt es ja viele Menschen, die Dinge kommunizieren aus ihrem eigenen Leben, Burnout, Depressionen, so einschneidende Dinge, Schwierigkeiten. Und man hat aber dann oft das, oder manchmal hat man das Gefühl, die Person ist eigentlich gar nicht ready, darüber zu sprechen. Das hat man bei dir gar nicht. Und also auch, wie du darüber sprichst und was du nach außen kommunizierst, was hast du gemacht? Also was hast du an Unterstützung für dich gemacht?
Ich bin das letztens schon mal gefragt worden. Ich kann das gar nicht so genau beantworten. Also ich wurde das von einer Freundin gefragt. Ich kann gar nicht sagen, ich habe das und das und das gemacht. Mhm. Das Einzige, was ich immer gemacht habe, und es ist sehr banal, total simpel, ich bin immer rausgegangen. Ich bin immer rausgegangen in die Natur. Schon von Anfang an. Also mit meiner Kleinen im Tuch. Ich habe die stundenlang draußen durch die Gegend geschleppt. Mhm. Die ganzen letzten Jahre über, auch jetzt merke ich, wenn es viel zu eng wird und mein Kopf vollkommen durchknallt, so nenne ich es jetzt einfach mal, und ich vielleicht auch wieder gefangen bin in, weil das ist ja bei mir auch, in wie wird das wohl werden, ne? Also wenn ich so an die Zukunft denke, manchmal kommt es schon, dass dann die Frage da ist, wie soll das überhaupt funktionieren, dann gehe ich raus. Ja. Und ich bin niemand, der jetzt irgendwie joggen geht oder sowas, gar nicht, aber ich gehe halt einfach raus. Ich bin dann draußen, entweder im Garten oder ich gehe hier laufen, spazieren im Feld, guck mir irgendwas an, ich habe immer irgendwie was ich draußen entdecken kann, was für mich dann wieder schön ist, was mir so einen Freudenmoment gibt. Morgens, keine Ahnung, wir fahren in den Kindergarten, wir haben ein bisschen weitere Strecke und das ist morgens schon immer Thema, bis wir dann fertig sind, bis wir los können. Und dann ist es immer so eine Sache, ich gucke in den Himmel und sehe, wie das so die Sonne aufgeht und das Licht. Und das sind so Sachen, die geben mir dann irgendwie, ich kann es nicht erklären, auch wieder die Kraft, okay, weiter geht's. Next step. Es geht immer irgendwie weiter. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, ja. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich einfach radikal damit auseinandergesetzt, dass mein Leben nicht so ist, wie ich mir das vielleicht irgendwann mal vorgestellt habe. Und auch ganz klar mit der Sache konfrontiert, dass es an mir liegt, das jetzt aber zu gestalten. Also es war auch zum Beispiel nie eine Option zu sagen, ich gebe hier auf und vergrabe mich im Loch oder so. Es war ab einem gewissen Punkt klar, das ist mein Leben, das ist mein Kind und wir machen das.
Toll.
Ist mehr so von innen raus, ja.
Ja, aber ist ja toll, ne? Man sagt ja, dass, wenn man das so hört, dann denkt man automatisch, dass sich ja, also es gibt diesen Spruch, es geht so ein bisschen in diese Richtung, nur der es auch tragen kann, ne? Also, ne, da musste ich gerade so dran denken. Was ich mich aber gefragt habe, diese Momente, ne, dieses so ganz bewusst, ach, dann gucke ich in den Himmel und dann geht der Himmel auf oder dann sehe ich eine Blume oder ich sehe, und das hilft mir dann. Gab es das vorher schon? Also war das vorher schon bei dir so, oder würdest du sagen, so wie du eben auch erzählt hast, das ist eigentlich dadurch nochmal stärker geworden oder viel, viel mehr geworden?
Das gab's vorher auch schon, also ist so ein paar Jahre vorher tatsächlich entstanden. Es war nicht immer da, ist aber dann entstanden und wurde definitiv noch mal mehr. Also ich würde auch sagen, dass diese ewig lange Zeit im Krankenhaus mich da so geprägt hat, weil ich einfach so gefangen war im Krankenhauszimmer. Ich habe nichts gesehen von der Außenwelt. Ich durfte nicht aufstehen, ich konnte nicht raus. Und als ich es wieder konnte, war ich dann die ganze Zeit auf der Frühchenstation bei meinem Kind. Und das war einfach so einschneidend, dieses Erlebnis, nicht selbstbestimmt zu sein, nicht selbstwirksam zu sein und auch noch im Körper zuerst und dann in diesem Raum irgendwie mich wie gefangen zu fühlen. Und das hat total, also ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss das alles nochmal mehr aufholen auch wieder durch diese Zeit. Ja. Deswegen ist es vielleicht auch dieses Rausgehen, ne? und da was mitnehmen. Ja.
Aber voll gut. Und die radikale Akzeptanz und dieses, okay, ich bin jetzt eigentlich die, die das gestalten kann, ist das aber was gewesen, was du komplett für dich sozusagen alleine angepackt hast? Oder hast du, also man sieht ja auf deiner Website, du hast wahnsinnig viele Weiterbildungen auch gemacht. Ich weiß nicht, ob die in diese Zeit gefallen sind. Aber hast du irgendwas, warst du in einer Gruppe? Hast du was Therapeutisches gemacht? Hattest du einen Coach? Also diese Sachen. Gerade so im Hinblick auf die, wir stellen uns mal vor, HörerInnen, die vielleicht gerade, vielleicht ist da jemand im Krankenhaus oder hat ein Kind zu Hause, das ein Jahr ist und hat dieses Gefühl, wow, ich falle da gerade in so ein Loch. Was tun eigentlich andere in der Situation?
Also was mir auf jeden Fall geholfen hat, und das ist aber schon Jahre vorher passiert, dass ich eine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Also wenn wir mal noch mal weiter zurückgehen, 16 Jahre zurück, habe ich meine erste Tochter verloren, stillgeboren und ein paar Jahre später meinen Papa früh verloren. Und dann habe ich eine Yogalehrerausbildung angefangen. Und diese Zeit, die war für mein Leben, also das hört sich immer so an wie in so einem Roman, aber es hat einfach alles verändert, ja. Also es war so eine ganz, ganz tiefe Veränderung in mir. Auch nochmal auf die Sicht, wie möchte ich leben? Und das ist natürlich schon was, wo ich immer wieder auch so viel draus ziehen kann und heute auch noch da andocke. Und ich habe phasenweise, habe ich immer mal wieder, also Coaching, sage ich jetzt mal, gehabt. Aber das war eher auf Basis der Yoga-Philosophie, die mir da super weitergeholfen hat. Ich habe auch mal psychotherapeutische Gespräche und so gehabt, aber das war irgendwie nie so das Richtige für mich. Also es ist vielleicht auch die Person, bei der ich war. Die Yoga-Philosophie hat mir definitiv weitergeholfen, auch heute noch. Und jetzt mache ich was, gerade aktuell auch, mit somatischer Körperarbeit, also Somatic Experiencing, und das ist total, das ist, da finde ich mich total wieder. Also das hilft mir unglaublich, auch einfach nochmal aus dem drüber sprechen, davon wegzugehen und wirklich in den Körper zu gehen und zu gucken, was ist denn eigentlich gerade da. Ja. Das finde ich, also da bin ich totaler Fan von.
Ja, das ist mega.
Ja, total gut, ich. Ja. Das hat mir
aber
sehr geholfen.
Aber das machst du selber, es ist keine Weiterbildung, sondern du machst es für dich.
Ich mache das für mich und jetzt mache ich auch im März, also in 14 Tagen, mache ich da eine Weiterbildung und eine Ausbildung dieses Jahr auch. Ja, genau, um auch traumasensibel begleiten zu können, weil das einfach was ist, allein durch meine Geschichte, die ich mitbringe, habe ich mich da so wiedergefunden. Und mir tut's total gut, Also, das, ich war aber nie in der Gruppe oder sowas drinnen. Was ich habe, und vielleicht auch im Hinblick, wenn das wirklich jemand hört, der in einer ähnlichen Situation ist, ich habe natürlich durch die Behinderung meiner Tochter auch nochmal neue Menschen kennengelernt. Und ich habe zwei Frauen, die sind auch hier im Umkreis, so um 100 Kilometer um mich herum. Wir haben uns kennengelernt, die Kinder leben auch mit Behinderung und wir tauschen uns aus. Und das ist halt so, so wertvoll, weil wir müssen nicht lange erklären, wir wissen genau, sie spricht da und davon. Das ist echt richtig, richtig toll. Ja,
genau. Ja, das glaube ich.
Ja.
Was würdest du sagen, wie, also deine Tochter ist in der Kita, ne? Da ist sie wie lange? Wie kann man sich das vorstellen?
Sie ist da eigentlich den ganzen Tag, dadurch, dass sie, also wir sind in einer integrativen Kita, so wie es ja zumindest für mich gefühlt normal sein sollte, gibt es aber leider noch viel zu wenig. Also es sind Kinder mit und ohne Behinderung zusammen. Und sie hat ja einen Förderplatz, so nennt sich das. Und Förderplätze sind zumindest hier bei uns, hat man da keine Wahl. Also es ist ein Ganztagsplatz. Sprich, sie ist dann vormittags zwischen 8 und 9 sind wir dort und ich hole sie gegen 15 Uhr wieder ab. Okay.
Genau, ja.
Und das ist das ein gutes Modell für dich?
Ja, das ist ein gutes Modell. Also wir haben lange überlegt auch, Kitasuche war schwierig. Es gibt auch reine Förderkindergärten, da ist wirklich auch der Fokus dann eben auf Förderung. Macht sicherlich auch Sinn, aber wir wollten mehr das Modell, wir sind hier mitten im Leben und so, dass alles zusammenkommt. Und sie hat im Kindergarten auch ihre Physiotherapie und ihre Logopädie und so, das ist ganz gut aufgefangen dadurch. Genau, und das ist für uns ist es ein gutes Modell. Also wir sind froh, dass wir uns so entschieden haben. Hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Einrichtung ab, klar, ne, die man da aussucht oder so eine große Wahl hat man ja auch nicht, aber wir hatten Glück dann am Ende, ja.
Was würdest du sagen, wie geht's ihr aktuell, so wie du das einschätzt?
Ich glaube, dass, also du meinst jetzt meine Tochter, wie es ihr gerade geht, ja. Ich glaube, dass sie gerade, also so fühlt sich's für mich zumindest an, sehr in diesem Struggle ist zwischen, ich möchte kognitiv sehr, sehr viel und kann es aber körperlich nicht umsetzen. Das begleitet uns schon lange, aber das ist jetzt immer mehr da. Dadurch, dass sie ja auch nicht spricht, sind wir natürlich am Schauen, wie können wir miteinander kommunizieren. Da soll jetzt, wir haben einen augengesteuerten Talker, nennt sich das. Aber den habe ich noch nicht geschafft, wirklich in den Alltag reinzubringen. Das ist einfach ein Riesensystem hintendran. Genau, und das würde natürlich einiges erleichtern, aber das merken wir schon, dass sie einfach kognitiv mehr möchte und es aber körperlich schwierig ist, das auch umzusetzen. Oder dann auch über die Sprache eben umzusetzen, weil die ist ja nicht da. Ja, genau. Und sonst geht es ihr zumindest was so mit den Kindern, Kindergarten und so, kann ich jetzt sagen, geht es ihr gut. Hatten wir vor ein paar Monaten noch ganz andere Thematiken, aber jetzt kann ich sie da gut abgeben. Sie ist da gerne. Ja, zumindest so, wie ich das einschätzen kann. Ne? So ganz genau weiß ich es ja nie.
Wie ist das mit, also wie ist die Offenheit von Eltern mit Kindern ohne Behinderung, wenn es so ums Spielen, Unterstützen, so gemeinsame Sachen geht? Erlebst du da eine Offenheit? Oder würdest du sagen, wow, das ist ein Bereich, da geht eigentlich noch viel mehr. Die Leute haben schon irgendwie Berührungsängste, ihre Themen damit. Wie empfindest du das?
Da geht auf jeden Fall mehr. Das wäre wünschenswert. Da sind viele Berührungsängste, viele offene Fragen. Die Leute wissen nicht so genau, wie sollen sie jetzt mit uns, mit ihr umgehen. Es ist oft so, dass, also gerade vielleicht auch so für Spieleverabredungen oder Kindergeburtstage, alles, was so in diesem Alter ja auch einfach da ist, das ist bei uns sehr, sehr wenig. Also Kindergeburtstag waren wir eingeladen, sogar in so einer Spielehölle, in so einem Indoor-Spielplatz. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Also wir sind dahin mit Rollstuhl und wir haben das zusammen dann durchgezogen. Und es war gut auch, ja. Also das war mir auch irgendwie wichtig, sie da teilhaben zu lassen und auch uns nicht irgendwie zu Hause zu verstecken und zu sagen, das funktioniert nicht.
Ja.
Aber ich glaube, da darf noch viel, viel passieren. Also da darf mehr darf mehr Kommunikation stattfinden, mehr Austausch, mehr Mut auch, einfach zu sagen, hör zu, vielleicht jetzt Beispiel Kindergeburtstag, die Kinder sind zusammen im Kindergarten und Marius, nenne ich ihn jetzt mal, sagt, ich würde gerne die Miller einladen und dann könnte es ja sein, dass die Mutter sagt, ja, aber die kann ja nicht sprechen, laufen, sitzen. Und dann ist so der Weg, einfach über die Eltern zu gehen und zu sagen, könnt ihr mitkommen? Wie können wir es irgendwie arrangieren miteinander? Ja. Also das ist schon
Kommunikation,
machbar.
Ne? Einfach Kommunikation. Hey, ist das okay? Er würde sie gerne einladen. Total. Wir würden uns mega freuen. Wie können wir das gestalten?
Genau, einfach offen in den Austausch gehen. Wie können wir das machen? Und dann gibt's Lösungen, definitiv. Ja. Manchmal ist es weniger kompliziert, als wir glauben auch, ja.
Total. Die Frage ist so ein bisschen, was glaubst du, es ist eher so ein, glaubst du, es ist eine Angst vor der Kommunikation? Also, dass die Menschen in dem Moment das Gefühl haben, ich kommuniziere besser gar nicht, weil ich könnte was Falsches sagen? Oder ist es dieses so ganz banal, oh, Kindergeburtstag, das ist eh schon alles so mega kompliziert, jetzt kann ich da nicht noch irgendwas anderes, also in was für eine Richtung geht das so, frage ich mich manchmal.
Ich glaube, beides. Also was halt einfach fehlt, ist das in die Situation hineinversetzen können. Und das ist total schwierig. Ja. Ich hätte das vorher auch nicht gekonnt. Also, ne? Ich hätte mich auch nicht in der Situation von einer Mama, die ein Kind mit Behinderung hat, reinversetzen können. Also es ist einfach schwierig. Und man hat natürlich selbst auch so viele Sachen im Kopf, wie du jetzt gerade sagst, an Organisation und so weiter, dass das vielleicht einfach noch vielleicht ein zu viel ist. Das kann schon sein. Aber am meisten glaube ich, dass es diese Berührungsangst ist. Wir könnten was Falsches sagen, es könnte einen falschen Eindruck erwecken. Ja, oder dass irgendwelche Erwartungen geweckt werden, die nicht erfüllt werden können. Ja, das ist so, ja, ich glaube, das ist so hauptsächlich.
Glaubst du auch, also es gab mal ein Interview hier mit einer Mutter, die auch ein behindertes Kind hat. Da ging es mir auch um das Thema Berührungsängste, weil ich ja auch glaube, dass das so ein Thema ist, was eigentlich, also Gesellschaft entwickelt sich immer weiter in ganz, ganz vielen Bereichen, aber Berührungsängste leben irgendwie weiterhin fort. Ja, jetzt kann man sagen, in den Städten ist es schon anders geworden, auf dem Dorf ist es wieder so. Aber was führt denn eigentlich dazu, dass so Berührungsängste abgebaut werden? Und da haben wir damals auch über dieses, also für mich war immer dieser Gedanke daran eigentlich, dass es viel mehr im eigenen Leben stattfinden muss. Also wenn ich als Kind in einen Kindergarten gehe, wo andere Kinder mit Behinderung sind, vielleicht sogar auf eine Schule, wenn ich das von Kindesbeinen an sozusagen miterlebe, dass es so, ne, also dass das auch normal ist und auch zum Leben dazugehört, dann lerne ich als Kind, wie gehe ich damit um? Finde ich, ist auch eine Verantwortung der Eltern, dass sowas auch, also gerade wenn es nah an einem dran ist, eben, dass das das Leben ist. Die Antwort war damals tatsächlich, dass dieses Integrative für Kinder mit Behinderung vielleicht gar nicht immer das Beste ist, aufgrund von Zuwendung, Pflege, das, was sie ganz genau brauchen. Ich glaube zum Beispiel für mich, ich habe irgendwann mal, als ich 16 war, so ein Praktikum in einer Einrichtung gemacht mit behinderten Kindern. Und das war sehr, sehr, sehr intensiv. Und das hat aber zum Beispiel für mich persönlich dazu geführt, dass ich sagen würde, ich habe keine Berührungsängste mehr damit. Oder ne, ich habe da so Erfahrungen gesammelt. Und es gab auch in der Kindheit eine Freundin, wo die Schwester sozusagen eine Behinderung hatte. Also das war nicht so meilenweit weg. Und ich frage mich manchmal, ist es eher dieses, also jetzt mal platt gesagt, da sieht jemand ein anderes behindertes Kind erst im Alter von 15. Oder, also sind es diese, glaubst du, es ist das? Und glaubst du, es braucht doch mehr dieses Integration an allen Stellen, Arbeitsplätzen, Schulen und so weiter?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass es mehr Integration braucht. Natürlich muss man gucken, inwiefern ist es umsetzbar, was macht Sinn. Ich kann auch die Mutter, mit der du gesprochen hast, verstehen, die sagt, es braucht diese Fördereinrichtungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Definitiv, weil, wie gesagt, Behinderung ist so, das ist ja so, so vielfältig. Und es gibt Kinder, die brauchen eine sehr intensive Betreuung. Und die brauchen, also wir haben ja dann auch noch den Pflegeaspekt hinten dran. Das ist ja alles Mögliche, was da mit reinfällt. Wir beschäftigen uns auch immer wieder mit der Frage, was ist da ein richtiger Weg? Für uns ist es im Moment Integration. Wir gehen jetzt auf die Schule zu. Da haben wir gerade dieses Thema nämlich auch. Ist es eine Förderschule oder ist es die Regelgrundschule oder ist es eine Schwerpunktschule? Also da gibt's ja alles Mögliche. Das Problem ist, dass, wie du schon sagst, der Kontakt wird zu spät hergestellt. Ich sehe das hier auch wieder. Hier werden Kindergärten bei uns in den Ortschaften gebaut. Da ist kein einziges Kind mit Behinderung. Obwohl eigentlich angesagt ist, alles muss integrativ laufen. Aber es wird sich nicht dran gehalten, weil dann gibt es dann doch wieder, da ist eine Treppe und da müsste man ja tragen und so weiter. Also es gibt immer irgendwelche Ausreden, so nenne ich es jetzt mal.
Dass es kompliziert
wird. Genau. Und ich bin immer dafür zu gucken, wie können wir es denn trotzdem machen? Oder halt auch vor allen Dingen, sich vorher schon mal mit der Thematik zu beschäftigen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Kinder schon viel, viel früher miteinander in Kontakt kommen. Ich sehe das zum Beispiel jetzt bei meiner Nichte. Meine Nichte ist 10 und für sie ist es ja ganz normal, dass sie eine Cousine, gell, so ist es ja, eine Cousine mit Behinderung hat. Und sie steht zum Beispiel total für sie ein. Also die steht mit ihren 10 Jahren auf dem Schulhof und wenn da ein anderes Kind sagt, sag mal, bist du behindert oder was, dann steht sie da und spricht ganz klar, das ist kein Schimpfwort und klärt richtig schon auf, was ich total spannend finde. Es hat ihr keiner eingebläut, macht sie von ganz alleine. Und ich glaube, das braucht es einfach viel, viel mehr. Das ist normal. Ja, es ist nicht dieses Schattengespenst. Und gleichzeitig gibt es ganz klar auch Sachen, die eine intensivere Betreuung brauchen. Und das ist auch wichtig, dass die Kinder die bekommen. Ja, und trotzdem, glaube ich, kann man das ja auch zusammenfügen. Warum müssen wir separieren? Ja, also warum kann es nicht auch unter einem Dach laufen? Ja. Ich finde Separieren immer schwierig. Also so, das ist immer so ein bisschen weggeschoben, das Ganze, aus unserer Gesellschaft.
Mir ist es die Woche auch nochmal so, dass man in wenigen, ich hatte die Woche zwei Begegnungen, einmal in der Bäckerei mit einer Frau, kann ich nicht gar nicht genau sagen, aber sozusagen auch beide Hände nicht vollkommen ausgebildet, plus sprachlich auch irgendwas war da noch. Und da dachte ich aber, ich bin so rausgegangen und dachte, boah, voll krass, wie die das so gemacht hat, weil es ist ja mega viel mit Kasse, Tüte auf, dann diese Zangen, diese Brötchensachen. Und sie war, also normalerweise ist da immer so eine mega Schlange und sie war mega schnell. Und ich bin so raus und dachte, voll gut. Also voll gut. Und da habe aber gleichzeitig gedacht, wann war eigentlich das letzte Mal, dass ich irgendwo im öffentlichen Raum, also auch ne, sozusagen, wo Menschen verkaufen, arbeiten, total krass. Und dann ist es mir witzigerweise, vielleicht ist das ja so, wenn man dann so ein Gespräch vereinbart, dass dann einem auch so diese Sachen wieder mehr begegnen, dann ist es mir diese Woche nochmal begegnet in Düsseldorf, wo eine junge Frau, die ich bin immer so schlecht da drin, ich glaube taub, ja, genau. Und die sich aber direkt, also ich habe sie was gefragt und sie hat mich nicht verstanden. Und es war aber einfach mega laut. Also es hatte gar nichts, ich dachte, ja, es ist mega laut, ich muss einfach lauter sprechen. Und sie war dann direkt, ja, es tut mir total leid, weil ich habe, und ich so, du, alles gut, ich also kann einfach ein bisschen lauter sprechen. Ne? Und da dachte ich auch nochmal so, also wie gut und warum ist das nicht öfter auch so der Fall? Und gleichzeitig war ich ganz schnell so, dass ich dachte, wie krass, dass sie sich direkt mit dieser, ne, sorry, ich bin leider, also dass sie da direkt so ein Wording auch hatte, weil das offensichtlich gar nichts mit ihr zu tun hatte. Und das hat für mich auch nochmal so, wo ich dachte, das ist schon auch dieses damit immer wieder leben, sich auch dafür entschuldigen müssen, wenn man dann in einem sozusagen normalen Arbeitsalltag sich befindet, was man eigentlich gar nicht muss.
Genau, so, ja, ne? Ja. Dieses Erklären immer, das ist, ja. Also passiert ja mir tatsächlich auch, dass wenn ich, also ich habe jetzt keine konkrete Situation, aber es gibt immer wieder Situationen, in denen ich mich oder meine Tochter oder das Verhalten oder warum wir gerade etwas anders machen, direkt erkläre. Mhm. Manchmal mache ich das bewusst, um einfach ganz klar darzustellen, ja, was Sache ist. Ich finde, es ist auch wichtig dann. Und manchmal ist es aber auch so, dass mir dann schon auffällt, ich versuche jetzt gerade was zu entschuldigen. Das sind die schmerzhaften Momente, wo ich dann denke, okay, ich muss mich hier für gar nichts entschuldigen. Das ist totaler Quatsch. Wir müssen auch nicht irgendwas drum herum sprechen. Das ist einfach die Tatsache, das und das funktioniert für uns zum Beispiel nur so und so. Ne? Oder also klassische Situation, wir gehen essen. Früher habe ich auf die anderen gezeigt und habe gesagt, guck mal, die sitzen am Tisch und das Kind hat das Tablet schon aufgeschlagen. Dabei haben sie gerade mal ihre Jacke ausgezogen. Das sind halt so Sachen, die sind bei uns normal. Wenn wir essen gehen, weil wir gehen raus, wir wollen ja raus, wir wollen unser Leben leben, dann ist bei uns das Tablet dabei und dann guckt die kleine Tablet, dass wir essen können. Und am Anfang habe ich mich dafür entschuldigt. Aber habe versucht quasi über die Behinderung das zu entschuldigen, was totaler Quatsch ist. Mache ich heute nicht mehr. Ne? Ja, weil man irgendwie natürlich versucht, in dieses Weltbild doch noch irgendwie reinzupassen. Und dann darf ich mich da immer wieder zurückbesinnen und sagen, nee, das ist halt nicht unsere Welt. Also das ist unsere Welt und jeder nimmt und gestaltet sich so, wie er das möchte und kann auch, ja, für die eigenen Bedürfnisse. Und das, ja. Und ich glaube, es passiert einfach nur, also es wird nur besser, indem, ich sage jetzt mal, wir pflegenden Eltern, wir Eltern von Kindern mit Behinderung mehr rausgehen und sagen, okay, wir sind auch hier. Ja. Lasst uns irgendwie was zusammen machen, lasst uns in Kontakt und Austausch kommen. Und indem die, die eben keine Kinder oder Angehörigen oder so mit Behinderung haben, dass die einfach auch da sind. Also das muss beides mehr miteinander verzahnen tatsächlich.
Ja. Ja, auch mit mehr Verständnis und Unterstützung, ne? Und Raum, dieses Raum einnehmen, ne? Das, was du gesagt hast. Also Eltern, also pflegende Eltern wollen auch rausgehen und haben genauso das Recht, diesen Raum auch einzunehmen, glaube ich. Ich glaube, das ist das Schwierige. Ich finde, das ist ja, also es fällt mir mit Kind ohne Behinderung manchmal schon schwer, und dass man dann Sachen entschuldigt, weil ein Kind laut oder irgendwas ist. Und das ist ja auch eigentlich, wo man sich denkt, lass uns mal an die Situation zurückgehen, wo jemand auf euch reagiert hat, aber leider nicht so wie eigentlich gewünscht. Also es gab eine Kommunikation, aber es gab eine Kommunikation, und vielleicht nehmen wir das als Beispiel für die, die zuhören, wie es jetzt eigentlich nicht laufen sollte.
Ja, das war echt eine krasse Situation. Also wir waren in der Stadt ganz normal mit dem Kinderwagen. Wir hatten nicht mal einen Rollstuhl dabei. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man meiner Tochter direkt ansehen würde auf den ersten Blick, dass sie eine Behinderung hat. Ja, das heißt, wir haben auch keine Beatmungsgeräte oder sowas dabei, was ja manchmal auch einfach schon was offensichtlich zeigt. Und wir hatten dann die Situation, dass wir aus einem Laden rausgegangen sind. Eine Frau stand vor dem Laden und wir sind abgebogen und sind die Fußgängerzone hochgelaufen. Und dann kam diese Frau von hinten an, stellt sich press vor uns und sagt, was für eine Behinderung hat sie denn eigentlich? Also einfach so. Das war der erste Satz. Was für eine Behinderung hat sie denn eigentlich? Und ich habe sie angeguckt und habe erstmal überlegt, kenne ich die Frau irgendwie? Ne? Also es ist mir alles durch den Kopf gegangen.
Hallo erstmal.
Hallo. wer sind Sie? Wer bist du? Ja, wäre schon ganz nett gewesen. Aber ich war in dieser Situation, also wie der Ochs vorm Berg. Ich habe dann eine Antwort gegeben direkt. Also ich habe dann gesagt, sie hat eine körperliche Behinderung. Und dann wollte sie wissen, ja, gibt es da auch eine Bezeichnung dafür? Und ich habe ihr gesagt, eine Zerebralparese. Und in dem Moment dachte ich schon, Moment mal, warum erzähle ich das gerade? Eigentlich müsste ich fragen, und was steht denn in Ihrer Patientenakte alles so drin? Also, weißt du, es ist so intim und privat, einfach übergriffig, sowas direkt zu fragen. Also ich frage ja auch nicht, wann waren Sie denn das letzte Mal beim Doktor und was hat der mit Ihnen gemacht? Oder also, ne? Das war schon krass, und es ging aber weiter. Also die war wie aus der Pistole geschossen. Habe ich schon mal gehört. Und ja, dann kann sie ja auch nicht alleine essen. Also sie hat einfach so Behauptungen in den Raum gestellt.
Plus nicht nur eine Behauptung, plus ja auch etwas, was ja automatisch das ist ja etwas sehr Verletzendes, das so als, ja.
Ja, dann kann sie ja auch nicht essen. Und das nächste war dann, ja, und in den Kindergarten kann sie ja dann auch nicht gehen. Und ich habe ihr dann gesagt, doch, sie geht in den Kindergarten. Und ja, was für ein Kindergarten, wie soll das denn funktionieren? Also sie hat einfach, es war echt krass, so komplett, ich bin immer noch so ein bisschen fassungslos über diese Situation. Ja.
Also sie hat eigentlich nur Fragen gestellt. Sie hat eigentlich unverschämte, deplatzierte Fragen gestellt. Und es war auch kein, man ist irgendwie in der Situation ins Gespräch gekommen, sondern sie kam wie, als wäre sie vom Himmel gefallen, stand sie vor euch, und dann hat sie wie im Maschinengewehr zu Fragen
abgeschossen. Wie ein Maschinengewehr hat sie abgeschossen. Ich kam mir vor, als würde ich nackig in der Fußgängerzone stehen. Also es war echt so krass. Und am Ende hat sie dann, also es ging dann immer noch weiter. Und am Ende ist sie dann zu meiner Tochter hin, hat ihr einfach so über die Wange gestreichelt. Also ich meine, man berührt ja auch nicht einen fremden Menschen einfach so. Und auch so dieses, ach, mein kleines Kind. Also das ist auch immer schwierig im Kontext mit Behinderung, dass behinderte Menschen wie so kleine Babys behandelt werden. Ja. Egal wie alt sie sind, das ist echt krass, wenn man das mal beobachtet. Ja, und dann ist sie so hin, ach ja, dann mach's mal gut, streichelt ihr über die Wange, dreht sich um und geht. Und ich habe zwischendrin dann nochmal gesagt zu meiner Tochter, boah, jetzt sprechen wir hier einfach so über dich, ohne dich mal zu fragen, ob du vielleicht überhaupt damit einverstanden bist. Das habe ich dann schon gemacht, um irgendwie mal so drüber zu denken und zu gucken, hallo, wie sprechen Sie eigentlich gerade mit uns? Wir kennen uns gar nicht. Aber es hat sie gar nicht interessiert. Also es war dann hat sie sich umgedreht und ist weg.
Wie alt war sie ungefähr?
Ich würde mal so sagen Mitte 50. Mitte, Ende 50. Ich bin im Alter schätzen ganz schlecht, aber das könnte hinkommen. So in dem Dreh. Und mein Gefühl, also das, mein Gefühl war auch nicht, dass sie das irgendwie böse meint, was sie da gerade fabriziert, aber es war halt vollkommen vorbei. Also so können wir nicht miteinander sprechen, ja. Ich gehe ja auch nicht auf jemanden einfach in der Fußgängerzone zu und frage irgendwelche Löcher in den Bauch um so private und ja auch intime Sachen, ja. Also es, und auch noch über jemanden dann so zu sprechen, ist auch immer schwierig. Ja.
Was, also man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich überlege gerade so ein bisschen Satz an dem Satz rum, ob, dass sie es nicht böse gemeint hat. Man weiß, glaube ich, gar nicht, wie sie es gemeint hat, ne? Also ich glaube, man ist da sehr, weil du auch ein guter Mensch bist, ist man da schnell, ja, sie hat es wahrscheinlich nicht böse gemeint und nicht jeder ist so.
Aber geht nicht.
Aber die andere Frage ist natürlich, wie hat sie es denn dann gemeint? Genau. Weil gut hat sie es ja auch nicht gemeint, ne? Also jetzt, wie ist es, wenn jetzt Menschen, also jetzt sagen wir mal, man lernt dich kennen, man lernt euch beide kennen, man kommt ins Gespräch und dann ist es ja oft so, dass andere Kinder vielleicht auch eine Frage stellen, ne? Also Kinder sind ja dann sehr schnell
schonungslos ehrlich.
Da sitzt ein anderes Kind im Rollstuhl, warum macht das Kind das, was ist da los? Und dann ist ja oft auch so ein, dass man dann so, also dass Eltern schnell so, ja du, also das Kind hat, dass man in so einen Flüsterton dann kommt, was ja auch Quatsch ist. Was würdest du sagen ist, also ich glaube, wenn Kinder das fragen, ist es ja meistens okay, weil es ehrlich ist. Es ist, kann ja auch ein bisschen knallhart sein, aber es ist anders, wenn jetzt Erwachsene. Was würdest du sagen, was ist der richtige Umgang? Also was wünschst du dir gar nicht? Also ich würde jetzt mal als erstes sagen, Fragen dazu stellen. Also was hat das Kind? Was ist das genau? So, das ist ja...
Ja, es ist schwierig. Ich habe, ich denke da auch immer wieder drüber nach. Also es ist auch ganz schwer, so pauschal zu sagen, das würde ich mir wünschen. Habe da auch mit meinen zwei Freundinnen drüber gesprochen. Gerade nach dieser Situation, die habe ich nämlich sofort angerufen, ja, habe gesagt, was mir gerade passiert ist. Und wir haben dann auch so drüber gesprochen und festgestellt, dass es total situationsabhängig ist. Also sagen wir mal, wir sind jetzt alle zusammen irgendwie auf einem Geburtstag und man ist vielleicht schon eine längere Zeit auch zusammen und kommt ins Gespräch. Dann bin ich niemand, der sagt, du darfst mir keine Fragen stellen. Ja. Wenn ich mich in dieser Situation auch gerade danach fühle und Lust habe, auch mich darüber zu unterhalten, weil nicht immer will ich mich über die Behinderung meiner Tochter unterhalten. Manchmal will ich auch einfach nur da sein. Ja, das ist so, das ist sehr situationsabhängig. Das kann die fragende Person natürlich nicht wissen vorher, wie ich darauf reagiere. Aber was offen ist, also was wichtig ist, ist, glaube ich, mit einem aufrichtigen Interesse, mit einem ehrlichen Interesse da reinzugehen. Und nicht nur, weil wir jetzt vielleicht der Anstand gebührt, dass wir da jetzt mal nachfragen, was da los ist, sondern, ne, also das ist ja auch so, das merkt man. Das merken wir ja immer, wenn wir im Austausch mit anderen Menschen sind. Und dann, was halt auch gar nicht geht, ist so die Frage, ja, was hat sie denn?
Ja.
So, das ist auch so, ja, wie, was hat sie denn? Also diese Frage ist einfach nicht... Ist schwierig.
Weil ich mich auch frage, also Fragen haben ja immer so ein bisschen einen Sinn. Also wenn jetzt, ich könnte noch verstehen, wenn jemand, der jetzt vielleicht so einen medizinischen Background hat oder irgendwie diesbezüglich in der Forschung arbeitet und das deshalb verstehen will, aber die Frage ist ja, was konnte auch jetzt diese Frau, ne, mit diesem Fachbegriff, den du eben genannt hast, mit dem kann man ja nichts, also was hilft das sozusagen? Das ist ja eher die Frage nach, was ist es für eine Auffälligkeit, damit ich es in eine Schublade stecken kann und dann verstehen kann, ach, ist nicht dieses Normal, was es ja gar nicht gibt.
Genau. Und was, was auch, finde ich, immer total wichtig ist, ist das Kind dabei auch zu sehen und anzusprechen. Also was uns einfach super oft passiert, selbst von Ärzten und Fachpersonal, dass über das Kind hinweg gesprochen wird. Das passiert, glaube ich, sowieso generell oft in unserer Gesellschaft. Ja. Und hier ist es aber bei uns, fällt mir das noch mehr auf, dass ich, also sagen wir mal, selbst wenn ich jetzt bei einem Vorsorgeuntersuchung beim Doktor mit der Kleinen bin oder so, und dann ist mir wichtig, dass er sie begrüßt, dass er Hallo sagt, wie geht's dir, wir machen heute das und das. Und nicht nur mir als Mutter das alles vermittelt und so über den Kopf hinweg gesprochen wird. Selbst wenn ich weiß, dass meine Tochter keine Antwort direkt geben kann, gebührt es einfach der, also ist es einfach der Anstand, ganz einfach normal mit ihr zu sprechen und nicht vorauszusetzen, ah, die gibt mir ja keine Antwort, da brauche ich auch nicht mit ihr in Kommunikation zu gehen. Das ist total, finde ich ganz, ganz, macht mich wütend sowas auch, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dieses A, also E, wie du schon sagst, es passiert auch generell, dass man Kinder nicht direkt anspricht. Aber auch hier nochmal dieses Verständnis ist ja genau wie sozusagen, wenn ältere Menschen krank werden, gepflegt werden, nicht mehr sprechen können, dieses Menschen ansprechen, Menschen berühren, damit sie es, ne, also sie kriegen es ja mit, sie hören es ja auch. Also dieses, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Was, glaube ich, vielen dann auch nicht bewusst ist, dieses, ach so, ich kriege ja dann keine Antwort, dann brauche ich ja auch nicht sprechen. Das ist auch wieder so ein...
Genau, ich kriege keine Antwort, brauche ich nicht sprechen oder ich stelle sie irgendwo ins Eck. Und auch so oft wird auch vorausgesetzt, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Woher soll man das wissen, wenn wir es nicht ausprobieren? Ne? Also, aber dass dann, jetzt mal als Beispiel, es wird ein Spiel gespielt mit Erwachsenen und Kindern oder wie auch immer und es wird vorausgesetzt, also sie kann ihre Hände nicht richtig einsetzen, deswegen kann sie da nicht mitmachen. Ja, vielleicht haben wir aber andere Lösungen, um Spiele zu spielen. Also es passiert mir zum Beispiel auch ganz oft noch im Kindergarten, dass ich dann, wenn ich sie hinbringe und ich kriege ja dann auch immer ein bisschen was mit, ist mir auch wichtig, weil sie kann es mir ja schlecht erzählen, dass ich dann Sachen sehe und sage, ach, das kann Miller, ich kann ja den Namen meiner Kleinen sagen, habe ich kein Thema, kann Miller auch machen. Wir machen das auf die und die Art und Weise. Und dann, auf einmal eröffnen sich wieder ganz neue Welten. Ja. Und so ist es mit der Kommunikation auch. Also ich bin immer dafür, empathisch daherzugehen, ohne irgendein Mitleid, weil das ist auch noch so ein Punkt. Es wird so oft so, ach Gott, ihr Armen und euer Leben ist ja jetzt vorbei und um Himmels Willen und ach, herrje. Also kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Ich bin nicht zu bemitleiden, mein Kind ist nicht zu bemitleiden. Wir sind hier, wir haben ein gutes Leben, wir sind glückliche Menschen, wir haben eine glückliche, haben eine gute Zeit miteinander, wir haben Hochs, wir haben Tiefs, genau wie bei allen anderen auch. Wir haben andere Thematiken auf jeden Fall und beschäftigen uns sicherlich auch mit vielen Sachen, mit denen Menschen, die nichts mit Behinderung zu tun haben, sich nicht auseinandersetzen müssen. Aber dafür ist es ja umso wichtiger, dass wir miteinander sprechen. Und es ist auch erstmal gar nicht so die Frage, glaube ich, wie, sondern Hauptsache, dass wir es tun. Also das ist auch noch sowas. Wir müssen nicht ewig überlegen. Ja, wenn wir irgendwie aus dem Herzen raus miteinander sprechen, ist es eigentlich kein Ding. Ja.
Gut gesagt. Und was ich noch finde, Hilfe anbieten. Also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen jemand mitleidig, aber dieses so, es gibt so viele Situationen, in denen Menschen mit Behinderung allein unterwegs oder auch mit einer anderen Person unterwegs sind, wo andere Menschen drumherum sind und dieses, bis jemand Hilfe anbietet oder die Menschen es einfach nicht sehen. Und ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass wenn man jemanden anspricht und sagt, kann ich Ihnen hier kurz helfen, aus der Bahn raus oder irgendwas? Da hat noch nie jemand, also ich hatte einmal eine ganz interessante Situation mit einer jungen Frau, die im Rollstuhl saß und die haben was bestellt, ne, also auch hier so Kaffee und Kuchen. Und die andere Freundin war offensichtlich nach dem Tisch gucken und dann kamen diese Sachen und ich dachte, oh, ich glaube, das wird krass mit jetzt hier zwei Kaffee und Kuchen. Und, und sie hatte noch einen Hund, genau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hier, du, soll ich dir helfen? Soll ich das mal zu dem Tisch bringen? Und dann sie sagt, nee, ich schaffe das alleine, ich mache das alleine. Und dann, als die Sachen kamen, hat sie dann in dem Moment auch selber, und dann hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, oder vielleicht doch? Ja, habe ich gesagt, klar. Und das ist halt oft so, da dachte ich, da waren auch wahnsinnig viele Menschen drumherum. Also da standen zum Beispiel zwei ältere Männer viel, viel näher an ihr dran. Und da dachte ich so, krass, da passiert wieder gar nichts. Und der eine ältere Mann, und das habe ich da auch festgestellt, der sah richtig freundlich aus und der hat auch so geguckt und hat mir dann auch so, ja, ne, so zugezwinkert, wo ich dachte, aber du kannst auch aktiv werden. Und der war aber, das hat man ihm so ein bisschen angesehen, der wusste nicht so richtig. Der stand, der wollte so, und da finde ich, ist oft so dieses, was aber ja auch generell gilt, also das gilt ja auch für, ich sehe, dass ein Mensch generell ein volles Tablett nicht tragen kann oder, und da ist oft so ein, also Hilfe anbieten, also die, die es ne, einfacher haben, irgendwo durch Alltagssituationen durchzugehen, das einfach auch so ein bisschen mehr mitzubekommen, das finde ich so krass.
Genau, das ist auch, also Hilfe anbieten und was ich auch lernen durfte und auch immer noch lerne, ist auch einfach konkret nach Hilfe zu fragen, also wirklich zu sagen, kannst du mir kurz helfen? Mhm. ich habe jetzt hier schon die Kleine auf dem Arm und kann jetzt nicht noch auf den Türdrücker da oben drücken, um irgendwie in diesen Raum reinzukommen, oder hier gibt's keinen Aufzug. Kannst du mir irgendwie kurz helfen? Nimmst du mal meine Tasche, weil ich habe mein Kind schon auf dem Arm. Also alle solche Dinge, die spreche ich mittlerweile einfach direkt an.
Ja.
Und
erklär. Aber da wär's schöner, du müsstest nicht fragen.
Ja, natürlich wäre es schöner, genau. Natürlich ist jeder aber so in seinem Tunnel drinne, ne? Und deswegen, ich glaube, auch hier wieder, beide Seiten machen es im Endeffekt aus, ne? Derjenige, der die Hilfe anbietet, derjenige, der auch konkret danach fragen kann. Also das ist einfach so, und je mehr wir das tun, desto feiner und sensibler werden wir ja auch genau für diese Situationen. Ja.
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 Lass uns über Wellbeing sprechen, weil das spielt in deiner, also ich glaube, A, spielt das, es spielt für Mütter eine Rolle, und ich würde sagen, für pflegende Mütter spielt es nochmal doppelt mehr eine Rolle. Ab welchem Punkt hast du angefangen, darauf noch mehr Wert zu legen für dich selbst? Und dann gab es ja auch so einen Punkt, wo du dir das auch beruflich auf die Fahnen geschrieben hast, auch für andere.
Also bei mir selbst habe ich schon damit angefangen, bevor ich Mutter wurde. Das kam so über diese Yogalehrerausbildung und auch dann meine weiteren Ausbildungen, Fortbildungen, die ich gemacht habe. Also über Ayurveda quasi kam das dann so zu mir. Und dann, als ich Mama war, hatte ich irgendwann einen Punkt, ich weiß nicht mehr genau, wann das war so richtig, okay, also entweder ich gehe jetzt hier wirklich gerade unter, oder ich gucke, dass ich jetzt einfach mich irgendwie auf Vordermann bringe und schaue, dass ich ja mein Leben halt gestalte. Tatsächlich. Also für mich ist es ganz viel dieses Gestalten. Ich kann nicht warten, dass im Äußeren die Bedingungen sich ändern und mich immer hinten anstellen. So, das war, irgendwann war das klar. Es kam natürlich aus dem Gedanken erstmal raus, ich bin jetzt Mutter und da ist jemand, die braucht mich. Also es ist schon auch aus dieser Verantwortung heraus entstanden. Genau. Und beruflich war es vorher schon. Ich bin ja Yogalehrerin. Ich hatte ja ein Yoga-Studio ein paar Jahre lang. Da habe ich natürlich auch schon den Aspekt weitergegeben. Und es wurde immer mehr und immer mehr. Und jetzt sind wir so mehr noch bei Mamas tatsächlich angekommen, weil ich so gerne das weitergebe, was ich halt selbst auch lebe, erlebe, fühle, was sich gut transportieren lässt, dass ich nicht von irgendeinen Sachen spreche, die gerade bei mir nicht fühlbar sind. Also ich brauche immer so was zum Andocken. Genau. Ja, und wie du schon sagst, als pflegende Mama ist es auch nochmal so ein Punkt. Und ich weiß, ganz viele, die das jetzt vielleicht hören, sagen, ja, die hat da gut reden, wir haben keine Zeit und so weiter. Aber ich glaube, dass es, also ich glaube nicht nur, sondern es ist halt trotzdem möglich, für dich was zu tun. Wir müssen ja nicht immer irgendwelche ausgefallenen 5-Tagestouren unternehmen, um irgendwie gut für uns zu sorgen. Ja, also ich glaube, wir dürfen es einfach total runterbrechen. Das ist so das, was ich versuche zu vermitteln, dass es eben die kleinen Dinge sein können, ja, die am Ende aber so viel Erde geben, dass du da dich da so draus nähern kannst, um halt durch deinen Alltag irgendwie gut durchzugehen, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat, Simone, aber ich glaube so ungefähr.
Doch. Also, dass es eine wichtige Rolle spielt natürlich und dass es die kleinen Dinge sind, mit denen du das integrierst. Und ich würde aber gerne noch mal ein bisschen genauer reingehen. Also, weil du schreibst ja auch, ne, als pflegende Mama ist die Vereinbarkeit aller Bedürfnisse und Anforderungen eine große Challenge, die eigentlich jeden Tag wieder neu startet. So, und jetzt gehen wir mal vielleicht versetzt, also ich versuche mich da hinein zu versetzen, oder du gehst in so eine Situation, wo du merkst eigentlich schon, okay, Nacht war schwierig, morgens mega früh aufgestanden, dann gab's Challenges und du merkst eigentlich, boah, ich bräuchte jetzt eigentlich mal hier kurz 10 Minuten Atempause, dass mich jemand in den Arm nimmt, gegessen habe ich auch noch nichts. So, also was sind dann deine, weil ich finde immer, und ich habe ja, also deshalb, das will ich nochmal so betonen, also ich finde das so schon wahnsinnig schwierig, dieses, dass man oft so dazwischen kommt. Also diese Momente dazwischen abzupassen, wo man entweder merkt, okay, ich bin hier jetzt gleich kurz vor Nerven verlieren oder ich muss eins zurückrudern oder also diese, das zu erwischen. Und ich glaube, das, so stelle ich mir das zumindest vor, dass das auch eine Rolle spielt.
Wie gehst du da rein und wo?
Ich gehe in die Momente dazwischen. Mhm. Ich habe keine sehr festen Zeitfenster, die nur für mich da sind. Mhm. Die hätte ich gerne, die versuche ich mir auch immer wieder einzubauen, aber da scheitere ich kläglich. Es ist einfach nicht, es ist ganz schwer umzusetzen. Deswegen sind eigentlich diese Momente dazwischen die einzigen, die ich nutzen kann.
Mhm. Das heißt, gib mal ein Beispiel.
Was ich dann mache, meinst du?
Ja, oder also wo ist dieser Moment? Der Moment dazwischen wäre dann, wenn du sie in die Kita gebracht hast, bevor du dann sagst, jetzt arbeite ich, mache ich jetzt erstmal was für mich.
Ja, das wäre schön. Das klappt leider selten, bin ich ganz ehrlich. Ich bin dann schon so, dass, okay, Kind ist abgegeben, 1000 Sachen im Kopf, ich leg los.
Let's go.
Let's go. Also das ist so ein Ding, da arbeite ich schon ewig dran, um erstmal zu sagen, okay, jetzt setz dich hin und trink mal in Ruhe deine Tasse Kaffee und dann geht's los. Fällt mir super, super, super schwer. Mhm. Aber auch einfach, weil ich das, was ich dann mache, wenn es meine Arbeit ist, so gern mache und es mir so viel gibt. Das ist auf jeden Fall ein Faktor bei mir, das muss ich sagen. Es wäre sicherlich anders, wenn ich wüsste, ich muss jetzt 8 Stunden ins Büro. Das wäre schwieriger. Aber genau, das sind so die Momente, zum Beispiel, ich fahre von der Kita wieder nach Hause, habe einen Moment im Auto, keine Ahnung, dann höre ich mir irgendwie einen Podcast an, der mir gefällt, wo ich was für mich mitnehme. Das ist schon ein Wellbeing-Moment für mich, sowas. Ja. Oder die Situation mit, aha, der Himmel. Guck mal, wie schön das Licht heute ist oder wie grau er heute ist. Es ist ja immer beides da. Oder der Moment, ich gehe aus einem Gebäude raus in die Natur und dann habe ich so dieses, ah ja, guck mal, die Vögel sind wieder da, die zwitschern. Mhm. Das ist alles für mich, das ist es schon.
Dieses, die Achtsamkeit, dieses Bewusstsein.
Ja, wahrscheinlich ist es die Achtsamkeit und das Bewusstsein, dass so viel um mich herum ist und dass ich mittendrin bin und dass ich das alles irgendwie wahrnehme. Also manch einer wird vielleicht sagen, warum freut sie sich denn jetzt so, dass da draußen die Schneeglöckchen wachsen? Aber das ist was, ich gucke raus und sehe zuerst, oh krass, die Schneeglöckchen sind da. Oder gestern war, oh, der Mirabellenbaum fängt an zu blühen. Mhm. Das sind so die Dinge, die mich irgendwie da durchtragen, tatsächlich. Ja. Kann es gar nicht anders erklären. Und natürlich gibt es auch einen Moment, wenn ich sage, okay, jetzt ist der Moment, morgens zum Beispiel, jetzt setze ich mich hin und summe. Ich summe zum Beispiel ziemlich viel. Ja, das ist auch so ein Moment für mich, da docke ich in meinem Körper an, ich höre meine Stimme, ich habe eine Vibration im Körper. Und dann summe ich, Bienensummen zum Beispiel. Oder ich spiele meine Klangschalen und höre nur mal diese Schwingung, den Klang. Das sind so die Momente. Oder ich habe 2 Yoga-Asanas, die ich mache. So, also es ist sehr, sehr runtergebrochen, wirklich. Wünsche mir das manchmal, dass es ausgedehnter ist, aber wenn ich so kleine Dinge mehrfach im Alltag habe, ist es ja eigentlich schon ganz gut. Also es ist auf jeden Fall machbar.
Und ich glaube, dass es eher ganz oft so ist, dass wir so eine Vorstellung haben, es gibt so ein ganzes Programm und es ist total viel und ich glaube, das braucht es gar nicht sein. Ich finde das mit dem Klang ganz interessant, dass es so was Akustisches hat, ne? Dieses Summende und das mit den Klangschalen auch. Ich möchte nochmal über die Selbstwirksamkeit sprechen. Also du schreibst ja auch, ne? Du hilfst anderen Müttern, in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Und du hast es ja gesagt, in dem Moment da, wo du in dem Krankenhaus warst, da hast du das so gefühlt mit abgegeben. Wie definierst du das für dich? Für die, die den Begriff vielleicht zum ersten Mal hören, gar nichts damit anfangen können. Und wie arbeitest du mit anderen daran, das wieder zu finden oder da wieder reinzukommen?
Also was mir oft begegnet ist, dieses, ich warte auf einen richtigen oder perfekten Moment in meinem Leben, um das und das zu tun. Das begegnet mir ganz oft im Kontakt mit anderen, also auch mit den Müttern, mit den Frauen, die ich begleite. Oder im Außen muss ich erst das und das verändern, dass ich das und das tun kann. Dass ich für mich sorgen kann, bleiben wir vielleicht einfach mal dabei. Oder dass ich einen neuen Job angehen kann. Oder dass ich, egal, also immer wenn es um eine Veränderung geht, begegnet mir sehr häufig, dass quasi gewartet wird, dass es irgendwie anders passiert, dass die Bedingungen besser sind oder wie auch immer. Mhm. Und diese Zeit im Krankenhaus war so, ich war ja wirklich, ich habe von außen vorgeschrieben gekriegt, sie dürfen nicht aufstehen, sie dürfen nicht laufen, sie dürfen nicht sitzen, sie müssen die und die Medikamente nehmen. Ich konnte mich nicht mehr alleine waschen, duschen. Mhm. Also ich war wie so eine alte Frau in meinem Körper, voller Angst und dieses komplett fremdbestimmt einfach. Ja, also ich konnte gar nicht sagen, okay, ich möchte, dass das so ist, so ist, so ist und hatte auch überhaupt keine Kraft in mir, um das zu verändern. Und es war so einschneidend, weil ich mich so verloren gefühlt habe und so gar nicht mit mir verbunden. Also das ist auch sowas, so gar nicht. Und Selbstwirksamkeit ist für mich, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, Sachen klar auszusprechen, auch zu sagen, ich kann nicht mehr oder ich wünsche mir das und das, nach Lösungen zu suchen und nicht immer gleich diese Riesenlösung zu wollen, sondern einfach zu sagen, okay, wir gehen los. Ich mache jetzt mal den Schritt und wenn ich merke, das ist gut, dann gehe ich da weiter und wenn nicht, biege ich halt noch dreimal links ab und dann komme ich vielleicht auch dahin, was ich mir wünsche. Also Selbstwirksamkeit ist wirklich so, komm ins Tun oder mach halt, mach. Mhm. Also manchmal ist es auch schwierig für mich nachzuvollziehen, warum Menschen so lange zögern, weil ich eher so bin, ich mach halt. Ich habe auch keine Angst. Bin schon ganz oft einfach gesprungen, habe ausprobiert, ich mache das täglich. Und da möchte ich einfach so ein bisschen mehr dazu ermutigen, auch zu sagen, probier es aus. Also ich habe mir auch schon manchmal Fragen gestellt, okay, wenn ich das und das jetzt mache, was ist denn der schlimmste Fall, was passieren könnte? Mhm. Und dann habe ich immer festgestellt, okay, das ist dann so, aber es wird eine Lösung geben.
Und das, was hinten rauskommt, ist oft, also ne, selbst wenn man sich diese Frage nämlich stellt, das ist ja das Interessante, kommt nicht raus, oh Gott, die Welt wird untergehen, sondern es ist dann so, ach so, ja, okay. Das ist ganz interessant, ja.
Oder vielleicht ist es halt auch ganz anders und dann wird, ja, ich bin da einfach irgendwie überzeugt, gibt immer für alles irgendwie einen Weg. Und der kann lang sein und der kann steinig sein und wir können zigtausendmal hinfallen und ja, so bildlich uns alles aufschürfen und unser Herz zerbricht und wir haben einen riesen, riesen Schmerz und fühlen uns ganz schlecht und sind in einem dunklen Loch und ich habe das alles durch. Also ich weiß, wie das ist. Und trotzdem, oder gerade deswegen glaube ich, dass es so, so wichtig ist, uns selbst da immer wieder rauszuholen oder uns halt auch helfen zu lassen, jemanden an die Seite zu nehmen, der uns dabei unterstützt. Wir müssen es ja nicht alleine machen. Das ist ja auch wichtig. Aber Selbstwirksamkeit verändert für mich so alles. ja.
Hast du ein Vorbild?
Nee.
Habe ich mir auch gedacht. Hätte mich gewundert, wenn du jemanden genannt hättest. Weil ich glaube, du bist dein eigenes Vorbild. Ich glaube auch, also aber ich habe es mich kurz gefragt, ob es irgendjemanden gibt, so wo du dich dran orientiert hast, weil ich das immer noch sehr mit dieser ganzen Geschichte sehr, also das klingt auch so, als ob da ist ja sehr viel Kraft bei dir. Sicherlich gibt es auch die Zeiten, wo das nicht so ist, das ist ja immer so, aber es klingt so, als ob da ganz, ganz viel, als ob du ganz viel von innen auch ziehst. Das ist sehr beeindruckend, aber das ist sehr toll und ich glaube, das ist eine große Inspiration für viele, die das hören und die vielleicht auch das Gefühl haben, okay, das hast du ja auch gesagt, das Leben hatte ich eigentlich anders geplant, aber es kam leider nicht so und dann passiert ja oft dieses Kopf in den Sand und alles ist negativ und ich glaube, dafür bist du eine riesen Inspiration. Und auch dieses Thema Selbstwirksamkeit, ich habe das gestern auf deiner Website gelesen und als wir jetzt nochmal drüber gesprochen haben, das passt richtig gut. Das passt richtig, richtig gut.
Das ist gut zu wissen, weil ich oft nach Worten suche, weil es mir so schwerfällt, manches auch so zu transportieren oder in ein Wort zusammenzufassen. Und es ist gut, wenn das so für dich auch zusammenpasst. Sehr. Okay, das ist schön zu hören. Das ist schon wieder ein bisschen beruhigend für meinen Kopf, der gerade, so viele Sachen im Kopf hat,
Was würdest du sagen, was brauchen wir mehr?
Mut.
Ja.
Mut. Mut und Freude.
Mhm. Wovon haben wir zu viel?
Äußere Vorgaben, die uns irgendwie versuchen, in gewisse Bahnen zu lenken und uns irgendwie und irgendwo passend haben wollen. Ja, so umschreibe ich es jetzt mal so ein bisschen, ja.
Hast du einen Buchtipp? Hast du zuletzt etwas gelesen, wo du sagen würdest, das hat mich sehr inspiriert, das hat mich berührt?
Oh, ich lese immer so viele Bücher gleichzeitig. vielleicht nehme ich was. Aktuell lese ich, überleg, wie das heißt, Das große Ja zum Leben heißt es, glaube ich. Da geht es so um Tantra. Ja. Und ich lese aktuell noch ein Buch über, oder lass uns mal noch ein anderes nehmen. Ich habe mal ein Buch gelesen vor vielen, vielen Jahren, als mir es gar nicht gut ging. Und das hieß, Im Herzen des eines Buddha oder sowas in der Art. Von Im Herzen des Buddha heißt es, glaube ich.
Ja, so blau, ne? Ist das?
Ja.
Das Cover so blau?
Ja, ich glaube. Tara Brach?
Ah, Tara Brach, ja. Okay, ja.
Das habe ich gelesen an einem Punkt, als mir es richtig, richtig schlecht ging. Das ist schon lange her und das hat mir damals total geholfen, ja.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe eben während des Gesprächs auch oft an dieses radikale Akzeptanz gedacht. Das ist ja auch ein Buch von ihr, dieses RAIN-Konzept, was ich jetzt auch nochmal aus dem Regal gezogen habe gestern. Das passt auch gut. Das passt auch gut zum Gespräch. Tolle Lehrerin, tolle Meditationslehrerin.
Ja. Genau, aber es ist immer irgendwelche Bücher, die wo man was mitnimmt, ne? Wenn es ein Satz ist und wenn es wenn es das Kurt-Krömer-Buch ist oder so. Also, ne, du nimmst ja immer irgendwie da was mit, ja, also halt aus dem Leben auch, ja.
Ja. Nina, das war ganz toll, dass du da warst. Und du hast mir, ich glaube, da saß ich im Zug oder irgendwann, hast du mir mal geschrieben, dass du den Podcast so gerne hörst und dass er so inspirierend ist. Und dafür sage ich zum einen Danke. Aber ich glaube, eine der inspirierendsten Folgen ist diese hier geworden.
Puh, Simone, danke.
Das war sehr, sehr schön, dass du da warst, dass du so offen gesprochen hast, dass du uns daran teilhaben lässt. Und ich finde, du bist ein ganz, ganz tolles Beispiel für eine sehr, sehr kraftvolle Frau.
Ja. Vielen Dank.
Und davor ziehe ich den Hut. Ich finde das ganz toll, wie du darüber sprichst und was du machst. Und ich glaube, diese Kraft, die da durchgekommen ist, das ist auch was, was andere hoffentlich durch das Gespräch ansteckt. Und ich wünsche dir das, was du dir wünschst, deshalb habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich es nicht vergesse, die Zeitfenster, dass die mehr werden für dich und du dich da nochmal, oder nicht auch mal, sondern dass du da auch die Möglichkeit hast, dich auszudehnen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Simone. Es war ganz schön bei dir und mit dir und vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die wunderbare Nina Gutermuth. Wer sich jetzt denkt, Mensch, davon möchte ich mir eine Scheibe abschneiden, rund um Selbstwirksamkeit, da könnte ich echt mal was lernen, der wird bei Nina fündig. Und zwar unter www.nina-gutermuth.de. Wir packen euch den Link natürlich in die Shownotes. Und Nina hat sich besondere Programme für Mütter ausgedacht, vor allem für die, die merken, boah, die Anforderungen an mich, die steigen eigentlich von Tag zu Tag. Da gibt es eine 1:1 Wegbegleitung als Mama. Auch diesen Link packen wir euch in die Shownotes. Und es gibt den Muttersein-Online-Kurs, was ich auch super finde für Mütter, die so eine fortlaufende Gruppenbegleitung haben möchten. Und das Ganze ist via Telegram, also sehr easy umgesetzt. Und auch den Link findet ihr in den Shownotes. Wir sagen ganz, ganz lieben Dank an Nina für ihre Ehrlichkeit und Offenheit. Und wir freuen uns, wenn ihr das Angebot von ihr anschaut, ihr auf Instagram folgt, da teilt sie auch immer wirklich wertvolle Sachen, gerade vielleicht für die Mütter, die ähnliche Themen haben oder mit ähnlichen Dingen konfrontiert sind wie Nina. Also, lieben Dank, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Alles Gute und bis bald,
Eure Simone.